I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ihr hört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin und Yilmaz. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Heute hört ihr den zweiten Teil der dreiteiligen Reihe in Kooperation mit dem Paritätischen. Und ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir, der Thomas Lingenberg. Hallo Thomas.
Hallo, grüß dich. Schön, da zu sein.
Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig über dieses Gespräch. Wir haben es gefühlt dreimal verschoben und ich wurde krank und alles kam dazwischen. Aber wir haben es endlich geschafft. Ich stelle mal Thomas kurz vor. Und dann kannst du auch selbst noch zu deinem beruflichen Werdegang was sagen, gerne. Thomas ist Landesvorsitzender bei der Sucht-Selbsthilfeorganisation Guttempler und Angehörige, das muss man noch dazu sagen, und auch tätig bei Neue Wege gehen. Und mit diesem Projekt, laut Facebook, ich habe ja ein bisschen gestalkt und recherchiert, mit diesem Projekt möchte der Guttempler Landesverband versuchen, die Selbsthilfe in NRW zu optimieren und einen individuelleren Zugang für Betroffene und Mitbetroffene zu schaffen. Ich finde es super spannend. Ich freue mich umso mehr, dich hier zu haben, weil mein Podcast, ich weiß nicht, ob du schon Gelegenheit hattest, reinzuhören, aber ich bin dafür bekannt, oder der Podcast, dass wir Tabus brechen, dass wir über stigmatisierte Themen hier reden, über tabuisierte und mit viel Scham behaftete Themen so. Und ich glaube, mit dir habe ich genau den richtigen Kandidaten erwischt, denn wir reden heute über Sucht, falls es noch jemand nicht mitgekriegt hat, und Selbsthilfe, genau. Möchtest du noch was zu dir sagen, Thomas, dein beruflicher Werdegang und genau, wer du bist?
Das kann ich gerne tun. Ich habe mich gerade so gefragt, was die Leute wohl denken, wenn sie die Beschreibung hören, aber alles gut. mein beruflicher Werdegang ist eigentlich relativ, ja, wie soll ich sagen, witzig auch, wenn man das so sieht.
Witzig.
Ja, möchte ich jetzt so ausdrücken. Also jetzt ausdrücken, momentan kann ich so sagen, weil ich mich in meiner jetzigen Tätigkeit komplett wohlfühle. Habe aber vorher, also ich habe dann mit 16 ganz normal die Lehre angefangen und habe dann erstmal über 30 Jahre in der Industrie gearbeitet. Und bin da dann in den letzten 8 Jahren in verantwortliche Positionen gekommen. Wo es aber immer so war, dass ich immer damit betraut war, Veränderungen herbeizuführen. Und es ist ja so, wenn eine Firma Veränderungen nötig hat, dann kommt jemand und dann wird dem immer gesagt, oh ja, das ist toll, wir müssen was verändern. Und ich sag mal so, diese Rückendeckung erledigt sich allerspätestens, wenn es in die persönlichen Bereiche der Menschen geht. Wenn sie sich selber verändern müssen, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Ja, und das hat mich dann zweimal den Job gekostet. Aber was ich immer gemacht habe, schon seit über 30 Jahren, ist, dass ich ehrenamtlich bei den Guttemplern tätig war. Bei mir ist es so, manche sehen das als Sonderfall. Für mich ist es völlig normal, weil es halt mein Leben ist, dass ich eigentlich überhaupt kein Suchtproblem habe. Meine eigene Geschichte ist die, dass ich selber nicht suchtkrank bin, sondern die ersten Berührungspunkte zu den Guttemplern durch meinen alkoholkranken Vater hatte. Und die Guttempler saßen 1981 bei uns im Wohnzimmer und haben meinen Vater davon überzeugt, nachdem meine Mutter Druck aufgebaut hatte durch ein Schreiben des Rechtsanwaltes, was zu tun im Leben und versuchen, die Krankheit in den Griff zu kriegen. Weil eins muss ich, glaube ich, dann auch direkt sagen, also wer bei einer Suchtkrankheit den Leuten sagt, egal in welcher Form, reiß dich mal im Riemen oder krieg dich mal im Griff, das ist verkehrt, das ist nicht möglich. Und auf jeden Fall hätte ich, wenn die Guttempler 1981 nicht bei uns im Wohnzimmer gesessen hätten, das Leben, was ich heute führe, nicht so führen können. Ich glaube, ich wäre mit Sicherheit in eine andere Richtung gegangen, weil was fehlte. Aber ich glaube auch an mir zu erkennen, dass ich in manchen Situationen, die im Leben halt so kommen, heißt zum Beispiel die Geschichte mit dem Job, auch mal dazu geneigt hätte, mich einfach rauszunehmen. Und wenn man da nicht über die Gefahren der Suchtmittel Bescheid weiß, greift man auch mal gerne zu.
Du bist also direkt betroffen sozusagen, also in zweiter Linie. Durch deinen Vater hast du ja hautnah dann miterlebt, gehe ich mal von aus, was Sucht mit einem Menschen machen kann. Und ich glaube, und auch ich muss mich damit reinpacken in diese Gleichung, ich wusste selber lange nicht, was Sucht genau ist oder habe immer, war sehr voreingenommen, bis ich dann in meinem Studium gelernt habe, dass Sucht eine Krankheit ist, eine Krankheit wie sich ein Bein brechen, eine Krankheit wie Depression, und dass das behandelt werden kann, therapeutisch zum Beispiel, und dass Menschen sich nicht dafür entscheiden. So, das war erstmal ein Klickmoment in meinem Kopf, genau. Wo ich dachte, boah, Edward, das, ich weiß nicht, aber ich glaube, da muss noch ganz viel Aufklärung stattfinden, was das angeht. Wie siehst du das?
Da musst du ja auch selber erstmal hinkommen. Ich meine, wenn ich jetzt mal überlege, wie ich angefangen bin, ich habe auch, also ich sag mal, die direkte Sucht-Selbsthilfe, das heißt in der Gesprächsgruppe mit Betroffenen und Hilfesuchenden oder mit Hilfesuchenden zu arbeiten, das habe ich auch, ich glaube, seit meinem 18. Lebensjahr gemacht. Und du denkst natürlich im ersten Moment, sagst du dir, warum ist derjenige süchtig, warum macht man das? Aber ich sag mal, je älter man wird, das ist bei dir ja nicht der Fall, du hast ja die Gnade der späten Geburt, das ist also bei mir schon fortgeschritten, sammelt man auch gewisse Erfahrungen. Und wenn man nicht ganz so gestrickt ist, wie leider ein Großteil der Gesellschaft von uns, der immer nur auf seinen eigenen Weg guckt, sondern es gibt ja auch Menschen bei uns, Gott sei Dank, die mal rechts und links gucken und eine gewisse Empathie entwickeln, dann merkt man, dass viele Sachen in der im Krankheitsverlauf einer Suchtkrankheit gleichlaufen. Und was ich, also, was für mich das Wichtigste ist, was ich bis jetzt gelernt habe, weil bei mir ist es so, ich habe also nie einen Schluck Alkohol probiert, ich habe auch nie irgendwie gekifft oder so. Ich weiß also nicht, wie das Zeug wirkt. Und das hat man mir früher immer negativ ausgelegt, weil man ja gesagt hat, du kannst dich überhaupt nicht da reinversetzen, wie sich ein Suchtkranker fühlt. Was für mich aber total wichtig ist, weil wenn ich ein Suchtmittel einsetze, ist ja irgendwo ein Defizit in meinem Leben. Und ich glaube, wenn ich Defizite in meinem Leben habe, dann helfen auch Leute, die mir zuhören und Leute, die vielleicht, ich sag mal, lösungsorientiert arbeiten und nicht nur an dem Problem und Leute, die nicht erzählen, wie sie es gemacht haben, weil man kann nie eine Blaupause für einen anderen Menschen entwickeln in so einem Lösungsansatz. Das geht nicht.
Und da sind wir auch eigentlich schon direkt bei eurem Angebot der Gruppentherapie oder der Selbsthilfegruppen, richtig? Und genau, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was da vor sich geht, wie oft sich diese Gruppen treffen, was dort besprochen wird, was der Mehrwert auch ist und warum Menschen diese Gruppen aufsuchen.
Also ich, wie gesagt, ich kann eigentlich nur davon reden, was ich selber bin, also von den Guttemplern, aber das ähnelt sich in vielen Sucht-Selbsthilfegruppen, dass es eigentlich so ist, dass die Sucht-Selbsthilfegruppen eine der wenigen Gruppierungen sind in der Selbsthilfe, die sich wirklich wöchentlich konstant treffen. Weil das total wichtig ist. Und was wir auch haben, ist, dass wir also immer, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, ist es nicht möglich zu sagen, ich mache das nur von 9 bis 17 Uhr. Ja, also wenn jemand mitten in der Nacht ein Problem hat, dann muss man dementsprechend, ja, muss man, hört sich hart an, aber muss man zur Stelle sein, weil uns ist ja auch mal irgendwann geholfen worden und die Leute waren auch zur Stelle und dann ist das Mindeste, was wir für die Hilfesuchenden tun können. Also normalerweise ist es so, ich sage jetzt mal in dem Präsenzfall, vielleicht können wir dann auch später so eine ganz gute Brücke zu dem Projekt schlagen, ist es so, dass die Gruppen sich dann halt einmal in der Woche getroffen haben und dann hat man sich ausgetauscht über die Themen. Das war in verschiedenen Formen. Es gab einmal Gesprächsgruppen, wie es bei uns in der Gemeinschaft war, wo man sich wirklich nur um das Thema Sucht gekümmert hat und um diese, ich sag mal, die sogenannte Akuthilfe. Und dann gab es einen Gemeinschaftsabend, weil bei den Guttemplern ist es so, man muss sich also nicht für nichts qualifizieren oder man wird auch nicht befördert, sondern es ist ja so, in einer Gruppe, wo Hilfesuchende eine Akuthilfe erwarten, beschäftigst du dich ja immer mit dem gleichen Thema. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, man kommt als Hilfesuchender da rein, ist man in der ersten Zeit total dankbar, dass man diese Tipps kriegt und diese Erfahrungen kriegt. Aber das wiederholt sich auch mal. Und irgendwann läuft sich das tot. Und dann ist unserer Meinung nach Zeit für den nächsten Schritt. Das heißt also so eine persönliche Weiterentwicklung, die derjenige, der Hilfe sucht, aber auch selbst bestimmt. Und wenn da jemand, das ist verschieden, manche sagen nach einem halben Jahr, ich möchte in diese andere Gruppe, Andere sagen nach 2 Jahren, ich möchte da noch bleiben. Und wie gesagt, das entscheidet jeder selber. Mhm. Aber bei uns sind aufgrund auch des biologischen Alters und auch der Mitgliederzahlen, die logischerweise zurückgehen, weil wir auch eine gesellschaftliche Entwicklung haben, die in eine andere Richtung geht, ist es auch so, dass Gruppen manchmal zusammengelegt werden. Und dann ist es immer so, dass da auch Gespräche über Sucht und vielleicht über andere Themen geführt werden. Und dann kann ich nur sagen, dass es immer wichtig ist, im Austausch zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und das hat uns auch, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, hat das einigen Gemeinschaften richtig zu schaffen gemacht. Mhm. Und da konnten wir aber auch Gott sei Dank den Mut entwickeln und über das Projekt auch zu sagen, wir fangen zum Beispiel mit der digitalen Technologie an, Videokonferenzen anzubieten, damit man sich wenigstens mal austauschen kann.
Ja, ich glaube, die Regelmäßigkeit ist da besonders wichtig, dass man nicht den Faden oder den Anschluss verliert zur Gruppe und sich regelmäßig austauschen kann. Ich habe auf Facebook gerade bei euch gesehen, dass ihr wieder in Präsenz eingestiegen seid, was ja, glaube ich, für alle Beteiligten doch schöner ist als online. Ich kann es nur auf meinem Studium, man kann Zoom und Google Meets nicht mehr sehen. Ja. Man möchte wieder Menschen so nah haben in einem Raum und es ist ja doch nochmal anders, sich dann persönlich auszutauschen. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurückgehen und auf Sucht zu sprechen kommen. Vielleicht können wir ein bisschen, oder vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was Sucht genau ist. Also es gibt ja auch unterschiedliche Formen. Man kann suchtmittelsüchtig, also drogensüchtig, man kann glücksspielsüchtig. Kannst uns erklären, was da, ja, wie sich das äußert, vor allem im Alltag, was es mit einem Menschen persönlich macht? Also du kennst es jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber du hast ja das mitgekriegt und was es mit dem Umfeld auch vor allem macht, weil ich glaube, wir wissen alle, dass Sucht sehr weitreichende negative Konsequenzen haben kann für den Menschen an sich, als auch für das Umfeld. Aber wir wissen, glaube ich, nicht, wie weit verbreitet Sucht tatsächlich in Deutschland oder in unserer Gesellschaft an sich ist, weil wir nehmen immer an, dass es ein Randproblem ist oder dass kaum jemand betroffen ist, aber dem ist tatsächlich nicht so. Ich habe mal vorhin gegoogelt und zwar sagt eine Studie aus 2018, dass in Deutschland rund, lass mich kurz, ich und Zahlen, 1,6 Millionen Menschen alkoholabhängig sind und 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten beispielsweise. Das waren für mich sehr schockierende Zahlen. 500.000 Menschen zeigen sogar Spielsucht. Und ich merke einfach, dass da immer noch der Diskurs oder ja der Raum für diese Thematik nicht gegeben ist. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir hier jetzt nochmal drüber sprechen.
Die Sache ist ja die, also ich finde es toll, dass du die Zahlen genannt hast, weil zu diesen 1,6 Millionen alkoholkranken Menschen in Deutschland, Studie von 2018, muss man dann im Durchschnitt 3 Angehörige zuzählen. Mhm. Ja, also nur bei den Alkoholkranken, das heißt, wir sind dann bei 4,8 Millionen Angehörigen und da stellt sich für uns auch, wie es schon seit Jahren ist, nicht die Frage nach Angeboten für Angehörigen. Du hast gefragt nach der Sucht und was Sucht ist. Ich habe vorhin gesagt, wenn man ein Defizit im Leben hat, dann neigt man dazu, sich mal rauszunehmen. Wie man das tut, ist natürlich verschieden. Es gibt Leute, die gehen dann laufen, joggen, wandern und was weiß ich. Aber es gibt halt auch Menschen, die dann meinen, ich muss mich irgendwie mal wegschießen. Ganz.
Und mit Defiziten meinst du Schicksalsschläge oder private Probleme?
Das kann ganz verschieden sein, weil zum Beispiel ich es auch als Defizit sehe, wenn ich in meine eigene Historie mal gucke, zum Beispiel mit diesen Jobverlusten oder wenn man wechselt und man fühlt sich nicht wohl, dann ist man in einer Situation, wo man sich einmal komplett alleine fühlt. Und zweitens mal, wo man auch Existenzängste entwickelt. Und aus diesen Existenzängsten können ja zum Beispiel wiederum Depressionen entstehen, ja, also oder depressive Phasen. Und sich dann wegzunehmen, dann ist man ganz schnell bei einer Doppeldiagnose, die man früher als Quartalstrinker zum Beispiel hingestellt hat, weil man nie wusste, warum fangen die Leute, hören die auf und entwickeln sich und fangen dann nach einem halben Jahr auf einmal ohne Grund wieder an. Heute ist man so weit, dass man sagt, da ist eine depressive Störung oder eine Depression im Gange. Und da muss man anders vorgehen, wie wenn jemand, ich sag jetzt mal, ein reines Suchtproblem hat. Aber grundsätzlich bin ich kein Freund davon, Suchtmittel auseinander zu dividieren oder Süchte auseinander zu dividieren. Natürlich gibt es da Unterschiede. Wenn wir zum Beispiel von der Glücksspielsucht reden, sind wir da bei einer Sucht, die am schnellsten den sozialen Abstieg bedeutet. Das muss man ganz klar sehen. Und wenn ich dann höre, dass da die Glücksspielgesetze geändert werden, nur um wirtschaftliche Zwecke zu verfolgen, wie es bei ganz vielen Sachen so ist, sage ich mal so, werde ich, ich darf ja provokant sein, werde ich nett gesagt ein bisschen sauer, weil es genau wie bei der Spirituosenindustrie und was weiß ich, gar nicht darum geht, dass es den Menschen gut geht, sondern dass man sein Geld verdient. Und wenn ich in der Spirituosenindustrie zum Beispiel vor Jahren den Fall mit diesen Alkopops mitbekomme, die extra entwickelt worden sind, um jungen Mädchen den Einstieg zu erleichtern, weil man diesen bitteren Geschmack vom Alkohol nimmt, wird mir dann schon ein bisschen anders. Und wie gesagt, Suchtmittel kann man nicht unterscheiden. Und ich glaube, der Ansatz ist auch, dass man dann versucht, demjenigen an die Hand zu nehmen, nicht die Probleme zu lösen, weil das wäre ja keine Sucht-Selbsthilfe mehr, das wäre auch nicht effektiv, sondern dass man denjenigen wieder versucht, zu dem Menschen zu machen, den er mal war. Weil ich meine, man muss mal überlegen, wenn jemand zu mir kommt in die Gesprächsrunde und sich eigentlich einem wildfremden Menschen, mit dem er vielleicht ein oder zweimal vorher telefoniert hat, öffnet und sagt, du, ich komme hier mit meinem Leben nicht klar und du, den ich überhaupt nicht kenne und von dem ich überhaupt nicht weiß, was der für eine Kompetenz hat, du bist jetzt meine Hilfe. Ja, also da muss man sich mal vorstellen, in welcher Situation dieser Mensch ist. Deswegen sage ich, ihn zu dem Menschen zu machen, den er war und ihm die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Ja, das ist so das, was ich an Sucht-Selbsthilfe sehe. Und da ist es auch egal, was es für Süchte gibt. Und wir müssen nun mal von ausgehen, dass die Palette der Suchtmittel immer größer wird. Und die Leute, die bereit dazu sind, durch die gesellschaftlichen Veränderungen jetzt, wo es heißt, Depression ist mittlerweile eine Volkskrankheit, wie es die Rückenschmerzen früher waren. Nur das kommt darauf, das kommt meiner Meinung nach dafür, dass junge Leute speziell in der Gesellschaft nie genug sind und auch aber auch vorher nie irgendwelche Konsequenzen gesagt kriegen, sondern es gibt immer andere Möglichkeiten und die kriegen nie einen richtigen Weg gezeigt. Deswegen, wie gesagt, Suchtmittel, dass man sich einfach mal rausnimmt und die Auswirkungen aufs Umfeld werden immer größer. Ich, wenn ich jetzt mal wieder zu meinen Eltern zurückkommen darf, meine Mutter ist eine Generation gewesen, 1935 geboren. Und wenn man sich diese Generation mal anschaut, das sind ja die Kriegskinder und die hatten so das Verlangen, dass das alles funktioniert. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Also wenn das jetzt irgendjemand aus dem Jahrgang hört, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist nur ein realer Fakt, den man, glaube ich, auch immer angeben muss. Meiner Mutter war es wichtig, dass es funktioniert und dass natürlich, wenn wir vier Kinder sind, das heißt sechs Leute in der Familie, dass es da mit den Finanzen nicht immer einfach war, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und sie hatte aber keine eigenen Ansprüche, so gesehen für sich, was glaube ich in der Generation, gerade bei Frauen, ganz viel gefunden wird, die immer nur so, die waren ja so zwischen Heimchen am Herd und dieser Erledigung eigener Bedürfnisse auch, ja, so jobmäßig und was weiß ich nicht alles. Und da war es für meine Mutter gut, wenn mein Vater trocken war und sie dabei war, deswegen ist sie mitgekommen und die Bedarfe der Angehörigen haben sich aber in der Zeit, Gott sei Dank, völlig anders entwickelt und das Feld der Angehörigen ist auch viel größer geworden, das muss man auch sagen. Wir reden hier von Freunden, Bekannten, nicht nur von Frauen und Kindern oder Männern und Kindern und von Arbeitskollegen, die davon betroffen sind. Da muss man Angebote für schaffen. Ja, und im Endeffekt haben wir früher immer gesagt, Alkohol oder Suchtkrankheit ist eine Familienkrankheit und mittlerweile kann man wirklich sagen, eine Suchtkrankheit betrifft das ganze Umfeld.
Schlägt aus. Ja, danke für den Einblick und wir sind schon gut vorangeschritten in der Zeit, habe ich gerade gesehen, aber ich möchte noch unbedingt ein, zwei Sachen anschneiden. Und zwar würde es mich auch, das ist jetzt nochmal thematisch ein ganz anderer Aspekt, aber Wie sieht es bei euch aus mit Selbsthilfe für Menschen mit Migrationshintergrund? Habt ihr da Berührungspunkte? Hast du da persönliche Erfahrungen? Bestehen da kulturelle Unterschiede? Ich habe gesehen, dass ihr eine Fortbildung gemacht habt zur kultursensiblen Selbsthilfe. Was muss man da beachten, insbesondere in deinem Fachgebiet? Genau, würde mich freuen, wenn du ein bisschen erzählen kannst.
Ja, ich muss nur darauf achten, dass ich auch die Fragen beantworte, die du stellst, ne? Dass ich da nicht.
Ja, ich frage viel auf einmal.
Nein,
ne?
Ich bin halt sehr emotional, wenn es um das Thema geht, und schweife dann auch gerne mal aus, weil ich immer alles sagen möchte.
Absolut, das ist genau richtig.
Wie gesagt, also über das Projekt hast du ja vorhin erwähnt, dass wir das gemacht haben, und da möchten wir verschiedene Werkzeuge einmal nutzen und die schon vorhanden sind, die auch neue Zugänge generieren. Aber wir merken auch im Laufe der Arbeit, die wir damit haben, und im Laufe, wie sich das Projekt entwickelt, dass es unheimlich viele Themen gibt, die wirklich relevant sind, auch für die Gesellschaft. Und natürlich gehört dazu auch die interkulturelle Öffnung der Selbsthilfe. Und ich durfte da an einem Workshop teilnehmen, der sich auch noch nannte Hürden im Kopf vom Paritätischen, und werde diese Woche am 2. mit Werte im Kopf teilnehmen. Und
da bin ich auch dabei.
Ernsthaft?
Ja.
Wahnsinn. Dann hätten wir die Aufnahme ja da machen können.
Ja, nein. Zweiter Teil kommt, würde ich sagen.
Ja, genau. Nein, auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich sag mal so, die Selbsthilfeorganisationen und auch die Guttempler haben sich vor Jahren auch schon dafür geöffnet. Die Einstellung war nur falsch und gar nicht böse gemeint, dass man gedacht hat, wir legen jetzt ein paar Flyer in verschiedenen Sprachen dahin und dann kommen die Leute schon. Mhm. Und dann werden die Leute erreicht. Und ich habe es selber in unserer Gemeinschaft gehabt, dass wir eine Dame aus Polen hatten, die sich unheimlich gut entwickelt hat, aber dann einen Rückfall nach dem anderen gebaut hat, sage ich jetzt mal, hört sich doof an, aber das ist so die Sprache. Mhm. Und man hat rausgefunden nach einer Zeit, dass sie ganz einfach in ihrer Community kein richtiger Mensch war, wenn sie nichts trank. Ganz hart mal ausgedrückt. Ja, das hat mich so an diesem Thema interessiert. Und als ich dann auf verschiedenen Veranstaltungen zur interkulturellen Öffnung mitgekriegt habe, was zum Beispiel, dass wir nicht davon ausgehen können, dass der Begriff Selbsthilfe in jeder Kultur gleich gesehen wird, dass wir nicht davon ausgehen können, dass in jedem Glauben das so gesehen wird, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Familie in jeder Kultur den gleichen Stellenwert hat wie bei uns, der ja nicht mehr so groß ist, dass zum Beispiel im Islam, dass da viel über die Familie geregelt wird. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, ist dahingestellt in der Form. Aber es ist nun mal der Fall. Und ich glaube, da muss man sich mit beschäftigen. Und ich habe auch in ganz viel gelernt, auch über mich selber, dass ich zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der immer sagt, ich entschuldige mich lieber einmal zu viel, als dass ich was nicht mache. Es nützt aber zum Beispiel nichts, indem ich zum Beispiel jetzt sagen würde, ich suche mir einen Moscheeverein in meiner Nähe und versuche da mal die Selbsthilfe anzubringen. Ein totaler Quatsch. Ich habe gelernt, dass man mit Schlüsselpersonen arbeiten muss und über die Migranten Selbstorganisation gehen muss und da ganz fein Wege finden muss und dass das auch nicht alles kein Erfolgsrezept ist, weil wir haben verschiedene Kulturen, und meine Hoffnung ist nur in der ganzen Geschichte, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren auch durch Leute wie dich aus der dritten Generation zum Beispiel, obwohl ich mir da auch Sorgen mache, weil auch Leute aus der dritten Generation sich stellenweise so beeinflussen lassen, dass ich eigentlich die Leute vor der ersten Generation denke, vor mir zu haben.
Ja,
ich glaube, das wird mir übel genommen, aber strahl das bitte aus, ist nicht schlimm.
Alles gut.
dass die Leute aus der, dass wir in 15 Jahren über eine interkulturelle Öffnung gar nicht mehr reden müssen, weil wir, glaube ich, alle nur den Menschen im Mittelpunkt haben, und ich glaube, vielleicht irgendwie gelernt haben, wenn jeder glücklich ist und wenn jeder ein gutes Leben führt, dann, dass es allen besser geht.
Ich sehe auf jeden Fall, dass sich da das in die richtige Richtung entwickelt und habe da Zukunft für die folgenden Generationen. Also wenn ich so sehe, was es da für gewaltige Unterschiede gibt, zum Teil, wenn meine Großeltern, die an Demenz und Herzkrankheiten leiden, wie sie mit Krankheit und Gesundheit umgehen, und dann die Generation meiner Eltern und dann ich, und was für ein anderes Selbstverständnis von uns selbst und von der Welt wir auch haben und der Umgang ja auch ein ganz anderer ist, da bin ich dann schon guter Dinge eigentlich.
Darf ich dich ein bisschen bremsen? Nein,
ja, darfst du.
Will ich gar nicht. Es ist ja auch mein eigener. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe über 30 Jahre in der Industrie gearbeitet und habe somit auch viel mit ausländischen Mitbürgern aus allen Kulturen gearbeitet. Und ich war immer neugierig auf die Menschen und wir haben uns auch immer gut verstanden. Und es ist wirklich so, dass ich also, dann hieß es ja auch immer, ach, die zweite, dritte Generation, dann wird es diese Unterschiede nicht mehr geben, die auch durch Fehler bei der ersten Generation in der Migration entstanden sind. Und war auch froher Hoffnung und habe das auch so gesehen. Aber es ist wirklich so, dass durch die politischen Veränderungen, die in der ganzen Welt und in der ganzen Gesellschaft hingehen, dass ich da echt bei manchen Menschen, die auch echt intelligent und echt tolle Menschen sind, gemerkt habe, wie sie sich beeinflussen lassen in eine Richtung, die für die Öffnung und für das Zusammenleben nicht die beste ist, und hoffe, dass das wirklich nur eine Phase ist.
Ja, es kommt auch bestimmt auf die Bubble und das Umfeld an.
Genau.
Vielleicht dadurch hat man ja auch nochmal eine getrübte Sicht auf die Welt auf jeden Fall. Aber umso schöner, dass wir hier diese Folge aufnehmen und hoffentlich unseren Beitrag dazu leisten, zu einer offeneren und toleranteren Gesellschaft hinzuarbeiten.
Das ist mein Ziel, hast du recht. Ja.
genau, und das Letzte oder so als Abschlussfrage, was ich gerne noch so von dir als Experte wissen wollen würde, ist, welche gesellschaftliche Veränderungen würdest du dir wünschen, um präventiv auch vor allem, glaube ich, zu arbeiten, dass Menschen gar nicht in so eine Lage kommen oder vorher abgeholt werden sozusagen, bevor sich eine Sucht entwickeln kann? Oder wie kann man als Gesellschaft noch mehr auf Menschen, auf Betroffene zugehen? Dieses Tabu und diesen ganzen Charme da aus dieser Thematik rausziehen. Was würdest du uns empfehlen sozusagen?
Ich möchte da auch noch ein bisschen auf unser Projekt eingehen, weil wir da auf diese Brücke kommen. Also wie gesagt, wir haben uns ja da zum Ziel gesetzt, wie du vorhin sagtest, die Sucht-Selbsthilfe in NRW nachhaltig, vor allen Dingen nachhaltig zu optimieren. Mhm. Und wenn wir da zum Beispiel sind, was kann man dagegen tun? Wir versuchen, digitale Zugänge anzubieten. Das heißt nicht, dass man hat ja mehrere positive Effekte, wenn man das macht. Das ist einmal, es braucht keiner von A nach B fahren. Man kann es von zu Hause aus machen. Heißt fürs Klima gut. Wir haben aber auch in Nordrhein-Westfalen ganz viele weiße Flecken, wo Leute sind, die keinen Zugang zur Selbsthilfe bekommen. Das ist meistens in irgendwelchen Dörfern. Sag ich jetzt mal so im Hochsauerland zum Beispiel, oder ich sag mal zwischen dem Kamener Kreuz und Bielefeld, wo halt viel Land ist, aber sonst nichts. Und denen einen Zugang zu öffnen, weil sie vielleicht auch in einer Kultur leben, in der man sich schämt, weil man suchtkrank ist. Es gibt viele Leute, die in ihrer Heimatstadt nicht in eine Gemeinschaft gehen, das war immer schon so, sondern in die andere Stadt gehen, damit das keiner mitkriegt. Also ich finde, diese Offenheit zu entwickeln, und auch, wir müssen immer noch, auch wenn Alkoholismus zum Beispiel seit 1969 als Krankheit anerkannt ist von der WHO, müssen wir immer noch dran arbeiten, dass wir das aus den Köpfen kriegen, dass eine Suchtkrankheit mit 30 Mal am Riemen und Charakterschwäche begründet, dass das nicht so ist, dass es eine ganz normale Krankheit ist. Und ich glaube, wir möchten da mit unseren Angeboten einmal die digitalen Zugänge, dann haben wir das Nottelefon Sucht, was bundesweit geschaltet ist, wo man 24 Stunden anrufen kann, um diesen Moment zu nutzen, der vielleicht da ist, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt was tun. Und das ist eine Schnittstelle, an andere Projekte und Werkzeuge wie die Sober Guides, die ehrenamtlichen Begleiter aus der Sucht, oder der Back Me Up, das Angehörigenprojekt, weiterleiten. Und da haben wir gemerkt, wenn man nur mal, um auf das Nottelefon Sucht zurückzukommen, wenn wir überlegen, dass wir jetzt seit Anfang des Jahres bis heute fast 4000 Anrufe haben. Das heißt, im Schnitt 14.000 pro Tag, und sich das Verhältnis von Betroffenen zu Angehörigen im Anfang, wie wir letztes Jahr damit angefangen haben, das bundesweit zu schalten, von 70-30 auf 50-50 geändert hat. Ja, also da merken wir, dass diese Gesellschaft voller Probleme ist. Das muss man einfach sagen. Und da die Hilfe zu leisten, das ist das, was wir mit unserem Projekt erreichen wollen. Und ich glaube auch eine Sensibilisierung der Gesellschaft für ja, das, was falsch läuft in der Gesellschaft. Was ich vorhin sagte, mit jungen Menschen, die im Endeffekt stellenweise das Gefühl haben, nie gut genug und nie genug zu sein, dass alte Menschen einsam sind, dass man nicht mehr miteinander redet, dass man nur auf sich selbst achtet. Und ich glaube, da müssen wir für sensibilisieren und auch für die breite Palette der Suchtmittel, die immer weiterkommen. Und das ist, dass Cannabis zum Beispiel nicht nur ein kleines Überbleibsel aus der Teenie-Zeit sein muss. Ja, natürlich sollen sich die Jugendlichen auch ausprobieren, aber ich finde, dass das momentan viel zu leger gehandelt wird, weil Cannabis kann auch eine Einstiegsdroge sein. Und wenn ich in einer Klinik sitze und die Suchtselbsthilfe vorstelle und vor mir sitzen 25-Jährige, die mir sagen, was erzählst du mir von Alkohol? Ich hab doch, das ist so lächerlich. Erzähl mal was von Speed und was weiß ich. Und dann nehmen wir Speed, um was zu leisten. Und dann nehmen wir Ritalin, um wieder runterzukommen. Ja, das müssen wir uns in der Gesellschaft mal, auch wenn wir vielleicht keine Kinder haben in dem Alter, müssen wir uns mal vor Augen führen.
Boah, es ist, stimmt einen sehr nachdenklich auf jeden Fall. Ich kriege das ja auch im Studium mit, dass da ziemlich locker mit umgegangen wird, konzentrationssteigernde Mittel und in anderen Fächern sogar noch mehr als bei mir in der Gesundheitskommunikation. Und was ist dann der Preis dafür, dass man, weiß ich nicht, gut schon Arbeit schreibt oder die Prüfung besteht? Da muss man abwägen und die Verführung ist, glaube ich, groß.
Natürlich.
Auf jeden Fall.
Du kannst auch in die Industrie gehen, wo seit Jahren schon ein Suchtkranker, es wird mehr über den Suchtkranken geredet als mit den Suchtkranken, obwohl es Wege gibt, da die Leute in eine richtige Richtung zu bringen. Mhm. Ja, im Endeffekt kriegst du den Menschen ja am ehesten an seinem Arbeitsplatz, weil er da die größten Verlustängste hat, wenn man das mal so sieht, die am schnellsten einschreiten können. Und ich finde, dieses Thema, wie du sagst, Prävention und viel mehr darauf aufmerksam machen, das ist so extrem wichtig. Und da muss man auch sagen, dass nochmals diese wirtschaftlichen Zwecke, da können wir Alkoholpolitik machen und versuchen, Sachen aufzudecken und in den Mittelpunkt zu stehen. Ich hatte mal die Möglichkeit, einen Besuch im Gesundheitsministerium in Berlin zu machen, wo wir dieses ganze Prozedere erklärt bekommen haben. Und dann haben wir mal gefragt, warum es denn so schwer ist, das war zu der Zeit der Alkopops, diese Machenschaften und diese Alkopops, ich sag mal, aus den Regalen zu kriegen, um da niemanden hinzukriegen. Da wurde uns gesagt, ich habe Gott sei Dank den Namen von dem Referenten vergessen, ich mache ihm also keine Schwierigkeiten mehr, aber dieser Satz hat sich bei mir so manifestiert. Immer wenn die Alkoholpolitik irgendwas ins Gesundheitsministerium bringt und das dort für gut befunden wird, dann wird es weitergereicht und dann kommt das Wirtschaftsministerium. So, und dann ist alles vorbei. Weil es ganz viel nur um Geld geht.
Da viel Lobbyismus auch wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ich war ja nach dem Abi in Australien und da wird das, glaube ich, ganz anders gehandhabt. Da Kippen und Alkohol waren unglaublich teuer. Also man konnte sich kaum, also es war wirklich ein Luxusgut. Und man hat sich das 300 Mal überlegt, bevor man da $30 für eine Schachtel Zigaretten ausgegeben hat. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder in den Zahlen, wie viele Raucherinnen es gibt, wie viel Alkohol getrunken wird.
Die skandinavischen Länder führen das ja auch durch. Und natürlich spiegelt sich das in den, ich sag mal, in der Suchtrate des Landes wieder. Nun bin ich erstens keiner, der gerne mit Verboten, sondern mit Überzeugungen arbeitet. Und zweitens mal, wenn wir uns das mal überlegen, wir würden das in Deutschland aufs Recht umlegen, dann käme ja wieder die Diskussion um das Freiheitsrecht und dann hätten wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine Querdenkerbewegung der Schützenvereine oder so. Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube.
Da kommen dann Argumente mit deutsche Leitkultur und Alkohol
ja,
gehört.
Kulturgut ja. und was weiß ich. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich den Alkohol verteufel. Um Gottes Willen. Also wer damit umgehen kann, und das hat ja auch Kultur, da wollen wir ja gar nicht drüber reden. Und es ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn jemand eine Krankheit hat, da muss er was dagegen tun. Und ich glaube, wir sollten auch fein aufpassen, dass wir niemanden dazu verführen, eine Krankheit zu bekommen. Und da einfach mal drüber nachdenken und vielleicht irgendwo einen Diskurs fahren auch und einen Punkt finden, wo man sagt, ja, wir können jetzt so umgehen und der eine kann normal trinken und aber wir manipulieren nicht so. Das ist, glaube ich, das ist das, was wichtig ist.
Thomas, ich glaube, das sind richtig schöne Abschlussworte und ganz gute Gedankenanstöße. Und ich will mich bei dir bedanken, zum einen für die tolle Arbeit, die ihr bei den Guttemplern leistet und zum anderen für deine Zeit. Danke, dass du bei mir im Podcast warst und danke für das Gespräch. Ich glaube, viele können davon viel mitnehmen.
Ich habe zu danken und wir sehen uns am Mittwoch.
Genau, bis übermorgen.
Alles klar, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Edvard Nudilmaz. Intro von Dönerboy.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.